Dank sei dem Herrn für das große Vorrecht, dass wir heute Abend hier sein können, dass wir anbeten dürfen im Geist und in der Wahrheit. Viele beten an, aber sie beten vergeblich an. Der Herr spricht selber: Vergeblich betet ihr mich an, weil ihr Menschensatzungen zu euren Lehren gemacht habt. Was nützt ein Gottesdienst? Was eine Anbetung? Was singen und beten, wenn es alles vergeblich gewesen ist? Wenn am Ende der Lebenslaufbahn die große Enttäuschung stattfindet, was hat es dann für einen Sinn und Zweck gehabt? Und so begreifen wir die Worte unseres Herrn immer mehr, tiefer und besser, die er aussprach im Johannesevangelium Kapitel 4, 24. Gott sucht solche Anbeter, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Menschen, die vom Geiste Gottes und von der göttlichen Wahrheit durchdrungen sind, Menschen, zu denen Gott geredet hat, haben das Recht, auch wieder mit ihm zu reden. Alle anderen, die auf Gott nicht hören, auf die hört Gott auch nicht. Ein Gespräch ist ja eine Sache, die nicht einseitig geführt werden kann, sondern das Wort selbst sagt es schon. Zu einem Gespräch gehören mindestens zwei, es sei denn, dass man töricht wäre, selbst Gespräche zu führen. Aber das Reden mit Gott im Gebet und das Reden Gottes zu uns durch das Wort gehören zusammen. Und nur Menschen, zu denen Gott wirklich durch sein Wort gesprochen hat, können wieder zu ihm sprechen. Und er hört auf sie und wird sie segnen. Das Urteil spreche nicht wir. Das hat Gott schon gesprochen. Aber so steht es tatsächlich in Markus 7 geschrieben und in anderen Stellen. Vergeblich beten sie mich an, weil sie Menschengebote zu ihren Lehren gemacht haben. Mich hat gerade dieses Wort in den vergangenen Tagen sehr getroffen. Wenn über all den Gottesdiensten, über all dem Bemühen, um vor Gott zu bestehen, das Wort vergeblich geschrieben steht. Vergeblich sind alle Gottesdienste, in denen Menschen reden, vergeblich jede Versammlung, in der Gott nicht reden kann. Und dann wird uns immer größer, was es bedeutet, dass Gott in dieser letzten Generation direkt zu uns gesprochen hat. Durch sein Wort, das er für diese Zeit bestimmt hat. Gottes Reden ist nicht die Fantasie eines Mystikers. Gottes Reden ist die Offenbarung seines Willens und seines Wortes durch den Heiligen Geist. Und das haben wir in dieser Zeit aus Gnaden vernommen. Ihr Lieben, so richtig kann man das nur beurteilen und schätzen lernen, wenn man ab und zu unter Menschen ist, die nicht glauben können, was Gott geredet hat, und die vielleicht nicht einmal wissen, dass Gott geredet hat. Ihr wisst ja, ich war 2 Wochenenden hintereinander in London, am 12. und 13. und ebenfalls am 18. und 19. und danach ja in Österreich, in Wien und Salzburg und anderen Städten und dann zurück nach Zürich. Aber gerade das, was ich dort in London erlebte am 18., war sehr, sehr tiefgreifend für mich und ich meine auch für alle, die anwesend waren. Wie Menschen, Evangelisten, Pfarrer, Prediger, Leute mit Rang und Namen suchen nach Möglichkeiten, der Menschheit noch einmal das Evangelium nahezubringen. Und es war die Rede davon, dass die Welt erreicht werden soll. Die Rede davon, dass ein Satellit über den Äquator gesetzt werden und dass darüber die Programme ausgestrahlt werden sollten. Ich bin immer daran interessiert, dass Gottes Wort verkündigt wird, aber wenn ich euch heute sage, an den Programmen, von denen dort die Rede war, ist weder Gott noch jemand, der von Gott erleuchtet ist, interessiert. Man würde es nicht glauben, dass solche Menschen einerseits davon reden, dass die Menschheit mit dem Evangelium erreicht werden muss und das um jeden Preis, und andererseits gestalten oder wollen sie das Programm mit Unterhaltungsmusik, mit Sportnachrichten, mit allem Drum und Dran wollen sie das alles umgeben und so eine schöne Färbung hineinbringen. Ihr könnt euch ja vorstellen, was während einiger Stunden des Zuhörens in mir vor sich ging. Sonst schwitze ich nur beim Reden. Aber da lief mir der Schweiß beim Hören schon herunter. Und ich habe die Jacke, die ich hier anhabe, ausgezogen und habe nur darauf gewartet, dass meine Zeit kommt. Ich will nicht auf Näheres eingehen, aber Gott hat Gnade geschenkt. Gerade diesen Menschen von der BBC London, von vielen, ob Heilsarmee, wer immer, alles war dort. Ich war der letzte Redner. Gott hat es so gefügt. Und habe diesen Leuten in wenigen Minuten das Programm Gottes vorstellen dürfen. Ihr Lieben, man muss die Wahrheit nicht hochmütig, sondern demütig bringen können. Man muss nicht auf andere herabschauen, sondern sich unter sie stellen und beugen, wenn man ihnen helfen will. Und ich sage euch, Gott hat geholfen. Ich meine, der Brief war heute in der Post oder gestern, dass sie meine Rede zum Trans World Radio nach Monte Carlo schicken wollen, damit viele hören, was gesagt wurde. Ich gab die Herausforderung, ob das, was dort beraten wurde, mit dem übereinstimmt, was die Apostel am Anfang im Namen des Herrn zu verkündigen hatten. Und ich durfte darauf hinweisen, dass wir in der Endzeit leben und dass es jetzt darauf ankommt, keine Mischung, sondern eine klare Verkündigung nach urchristlichem Muster dem Volke zu bringen. Alles andere, davon haben wir schon genug. Und manchmal platzt mir dann auch der Kragen, aber immer in Liebe. Und das ist das Schöne. Ihr Lieben, das ist ein Geschenk Gottes. Das kann man sich nicht selber nehmen oder geben. Der Heilsarmee-General und die verschiedensten Leute kamen und sagten, Bruder Frank, kommst du noch einmal nach London? Ich sage, so Gott will, im November. Die Leute gaben mir Anschriften, sie kamen zum Gebet und sie wussten und haben gemerkt, dass ein Unterschied zwischen allen Vorschlägen und allen denen, die da gesprochen haben, und zwischen der direkten Verkündigung des Wortes Gottes besteht. Ihr Lieben, das ist nicht in unserem Garten gewachsen. Das haben wir uns nicht selber gegeben. Das hat Gott uns aus Gnaden geschenkt. Es ist ein Geschenk unseres Gottes in dieser Zeit. Auch wir wären dahin gegangen, wie alle anderen. Eins habe ich verspürt, dass Menschen suchen. Sie suchen und wissen nicht genau was. Und Gott hat uns aus Gnade diese große und herrliche Botschaft anvertraut. Ich werde es nicht vergessen, als ich dem Bischof Ramsey gegenüber saß und ihm kurz einige Dinge sagte und als ich den Namen Bruder Brennems erwähnte, hat es einen Ruck nach vorne gegeben. Und dieser Mann sagt, William Brennan? Ich sagte, ja. Und er antwortet, den kenne ich gut. Ich habe auf Jamaika, Kingston, Jamaika, habe ich seine Versammlungen einige Jahre nacheinander anberaumt. Er reicht nach links rüber und sagt, hier habe ich sein Bild mit der Feuersäule. Und dann sagte er Folgendes, Bruder Frank, seit den Tagen Jesu Christi hat es einen solchen Dienst, wie William Brennan ihn hatte, auf Erden nicht gegeben. Ich wollte ihn natürlich schon fragen, was sein Vertreter Kragen und das Kreuz auf der Brust soll, aber das kann man ja immer noch mal tun. Man muss nicht alle Dinge gleich auf einmal tun. Wisst ihr, mir kam vorhin der Gedanke, dass wir als Menschen, wenn wir gläubig werden, ein bisschen unnatürlich werden. Wir sind dann nicht genau das, was Gott aus uns machen wollte. Wenn wir doch beides richtig sein können. Richtige Menschenkinder und richtige Gotteskinder. Und nicht eine Sache, die wir künstlich so dazwischenfügen. Und da muss ich an Bruder Brennan denken. Er war ein Mann, der mit beiden Füßen auf Erden stand. Er ging jagen, er ging angeln, er hatte seine Hobbys im irdischen Leben. Ich habe die Gewehre gezählt, 49 an der Zahl. Und wir würden sagen, Moment doch bitte. Aber eins will ich euch sagen. Dieser große Gottesmann ist normal geblieben. Die meisten Gläubigen fangen an zu spinnen und legen sich eine künstliche Heiligkeit und Gerechtigkeit an und werden zu nichts anderem als zu Pharisäern. Und so haben wir eine große Anzahl von Pharisäern im Reiche Gottes, die frömmer sind als alle anderen. Aber damit ist Gott und dem Reiche Gottes nicht gedient. Gott will echte Kinder in seinem Reiche haben, und er will auch vernünftige Staatsbürger haben, die doch wissen, was sich gehört. Und ich meine, dass wir als gläubige Menschen tatsächlich in jeder Weise so bleiben müssen, dass andere an uns ein Beispiel bekommen oder nehmen können, auch im Irdischen. Dann waren die Versammlungen in Österreich auch wieder etwas ganz Besonderes. Die Versammlung in Wien, das habe ich hier ganz kurz berichtet, war sehr kritisch. Das Albert-Schweitzer-Haus ist der evangelischen Kirche unterstellt. Und der Pfarrer, dem ich dort begegnete, der stellte mir 3 Fragen nacheinander, wie aus der Pistole geschossen. Die erste war, gehören Sie zum Weltkirchenrat? Ich sagte nein. Und die zweite Frage war, gehören Sie zur evangelischen Allianz? Und ich sagte nein. Und die dritte war, gehören Sie wenigstens zur Pfingstgemeinde? Und ich sagte nein. Und da war natürlich alles vorbei. Und dann sagte er mir und meinem Bruder Hans Bauer, wir waren ja zusammen dort, er sagte, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich Ihnen diesen Saal gar nicht vermieten dürfen. Aber was er nicht weiß, wusste Gott, dass etwa 70, 80 Menschen zum ersten Mal gekommen waren, um das Wort Gottes gerade in Wien zu hören. Und wenn der Name Albert Schweitzer anzieht, soll er anziehen. Sofern die Leute im Gebäude sind, steht ein anderer Name im Raum, nämlich der Name Jesus Christus, unser Herr. Und so sind wir Gott für alles dankbar. In Salzburg hatten wir eine herrliche, eine himmlische Atmosphäre. Und unsere Schwester, die gerade aus Wien zu Besuch ist, die hat mir erzählt, dass jemand dort war, der mich unterbrechen oder der dazwischenreden und der lehrmäßig da etwas vorbringen oder die, leider es war eine die. Ich wollte die Schwestern diesmal verschonen, aber ihr wisst ja, man muss ehrlich sein, besonders hier vorne. Es war eine Schwester und sie kam aber nicht zu Wort. Und ich glaube, sie hat unsere Schwester gesagt, dass sie so betroffen und überwältigt war und nichts mehr zu sagen hatte. Wenn das Wort Gottes in Wahrhaftigkeit verkündigt wird, dann gibt es keinen Menschen, der da noch was zu reden hat. Dann sollen alle hören, zu Herzen nehmen und Gott dafür danken. Ich darf nicht vergessen zu sagen, was unser teurer Bruder, der als erster heute Mittag aus Belgien mit seinem Sohn ankam, es war gegen Mittag, und er begrüßte mich und er sagt, ich habe einen solchen Hunger. Ich habe einen solchen Hunger. Und weil es gerade gegen Mittag war, fing ich mir an, Gedanken zu machen. Er sagt, ich habe einen solchen Hunger nach Gott, nach Jesus. Ich bin gekommen, um Gott zu erleben. Ihr Lieben, das ist etwas Herrliches. Das ist etwas Wunderbares. Und ich meine, dass wir alle gekommen sind, um Gott zu erleben. Wir sind nicht gekommen, eine Predigt zu hören. Wir sind gekommen, eine Begegnung mit Gott zu haben. Heute Abend haben wir das Mahl des Herrn. Und das ist am besten dazu angetan, uns die Versöhnung mit Gott vor Augen zu stellen. Uns ins Herz hineinzuschreiben, was Erlösung bedeutet und was Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, für uns, in uns und an uns aus Gnaden getan hat. Es gäbe viele Worte, die vorgelesen werden könnten, vielleicht sogar vorgelesen werden müssten, aber wir kennen Gottes Wort schon. Es ist ja in unsere Herzen hineingeschrieben. Man braucht nicht kapitelweise vorzulesen um gläubigen Menschen zu sagen, was in der Bibel geschrieben steht. Sie leben mit Gott, sie lesen Gottes Wort, sie glauben es, sie nehmen es in sich auf. Und deshalb können wir uns damit kurz fassen und vielleicht nur einige Schriftstellen lesen, die Bezug darauf nehmen. Die erste aus dem Galater, dem letzten Kapitel, Galater Kapitel 6 von Vers 14. Mir aber soll es nicht beikommen, mich irgendeiner anderen Sache zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das für mich die Welt gekreuzigt ist und ich für die Welt. Denn weder auf die Beschneidung noch auf das Unbeschnittensein kommt es an, sondern auf eine neue Schöpfung. Und alle, die nach dieser Richtschnur wandeln werden, über die komme Friede und göttliches Erbarmen, nämlich über das Israel Gottes. Ihr Lieben, das ist ein wunderbares Wort. Damals begann schon der Streit über Beschneidung oder Nichtbeschneidung, was wohl gemacht werden sollte. Und hier stellt Paulus das Kreuz und den Gekreuzigten in den Mittelpunkt und sagt, weder auf das eine noch auf das andere kommt es an, sondern auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Die einen haben sich gerühmt, nicht beschnitten worden zu sein, die anderen gerühmt, dass sie beschnitten wurden, und alle meinten für sich etwas zu haben. Paulus, ein Mann Gottes, der ja eine besondere Berufung und damit eine göttliche Verantwortung und nicht nur das, sondern göttliche Eingebung und Inspiration für die bestimmten Punkte und Fragen auch die rechte Antwort vor dem Angesicht Gottes geben konnte. Es kommt nämlich nicht nur darauf an, dass eine Antwort gegeben wird, sondern dass auf göttliche Fragen eine göttliche Antwort gegeben wird, damit alle wissen, woran sie sind. Ihr könnt es ja nachlesen, was dem Paulus durch Ananias in Form einer Weissagung bei seiner Bekehrung mitgeteilt wurde. Es steht in Apostelgeschichte Kapitel 22 von Vers 12. Dort kam ein gewisser Ananias, ein gesetzesfrommer Mann, der sich der Anerkennung aller dortigen Juden erfreute, zu mir, trat vor mich hin und sagte zu mir, Bruder Saul, werde wiedersehend, und augenblicklich erhielt ich das Augenlicht zurück und konnte ihn sehen. Er aber fuhr fort, der Gott unserer Väter hat dich dazu bestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und einen Ruf aus seinem Munde zu vernehmen. Denn du sollst Zeugnis für ihn vor allen Menschen ablegen. Vielleicht soweit dieses Wort. Zurückkommend auf dieses Wort aus Galater 6. Mir aber soll es nicht zustehen, mich irgendeiner anderen Sache zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das für mich die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Und dann nicht auf die Beschneidung noch auf das Unbeschnittensein kommt es an, sondern auf eine neue Schöpfung, auf eine neue Kreatur. Und dann können wir in 2. Korinther 5 nachlesen, wo Paulus sagt, ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Und von diesen Menschen wird dann gesagt, und alle, die nach dieser Richtschnur wandeln, über die komme Friede und Erbarmen. Alle, die zu einer neuen Schöpfung geworden sind, die wirklich wiedergeboren wurden durch das Wort und den Geist Gottes. Sie haben Frieden mit Gott empfangen durch unseren Herrn Jesus Christus. Und wo immer sie gehen oder stehen, begleitet sie dieser göttliche Friede, der durch das göttliche Erbarmen über sie gekommen ist. Menschen, die nichts als Unfrieden stiften, sind keine wiedergeborenen Menschen. Sie haben diese Friedenstiftung Gottes in Christo nicht erlebt. Und vielleicht lesen wir dazu ein uns allen sehr bekanntes Wort aus Epheser 2, von Vers 13. Jetzt aber in Christus Jesus seid, die ihr ehedem in der Ferne standet, durch das Blut Christi zu nahestehenden geworden, denn er ist unser Friede, er, der die beiden Teile zu einer Einheit gemacht und die trennende Scheidewand wie Feindschaft weggeräumt hat, nachdem er durch seines Leibes das Gesetz mit seinen in Satzungen gefassten Geboten beseitigt hatte, um so die beiden in seiner Person zu einem einzigen neuen Menschen als Friedensstifter umzugestalten. Haben wir alle mitgehört und mitgelesen? Durch das Kreuz von Golgatha ist die Feindschaft, der Schuldbrief, die Scheidewand und die Trennung hinweggenommen worden. Und es ist aus einem Menschen, der Gott ferne war, ein Mensch gemacht worden, der Gott nahe gekommen ist. Und dieser Mensch, der voller Unfrieden war, ist zu einem Friedenstifter als neuer Mensch umgestaltet worden. Das ist das wahrhaftige Zeichen einer echten Bekehrung und Wiedergeburt, die ein Mensch mit Gott erleben muss. Wollen wir darüber nicht leicht hinweggehen? Bruder Brenham sagt an einer Stelle, dass der Feind jede Gabe nachmachen kann. Ja, man kann nach außen hin so tun, als schwebe man über den Wolken und plötzlich läuft das Gesicht blau an, weil man außer sich ist. und von dem Frieden Gottes ist keine Spur mehr. Nicht über den Wolken, sondern auf dem Siegesboden von Golgatha, dort, wo unsere Versöhnung und Erlösung stattgefunden hat, unter dem Kreuz, müssen wir durchbeten, bis wir Gott erlebt haben und etwas Neues aus uns geworden ist. Das geschieht nicht von außen. Von außen können wir alle neuen Lehren aufnehmen. Wir können vieles neu machen, aber das wird nicht ausreichen. Es muss in unserem Inneren aus Gnaden geschehen. Er hat die trennende Scheidewand, die Feindschaft weggeräumt, nachdem er durch seinen Leib das Gesetz mit seinen Satzungen und gefassten Geboten beseitigt hatte, um so die beiden in seiner Person zu einem einzigen neuen Menschen als Friedensstifter umzugestalten. Liebes Herz, teure Seele, stellen wir uns die Frage, ob Gott mich und dich zu einem neuen Menschen, zu einem Friedensstifter, zu einem Menschen, der Frieden mit Gott hat, der auf all seinen Wegen Frieden stiftet, der mit all seinen Worten Frieden stiftet, mit all seinen Taten, mit allem drum und dran. Unser Herr sagt, soweit es an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Wenn andere uns Feind sind, daran können wir nichts ändern, aber wir dürfen zu denen gehören, in deren Herzen der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft der Menschen, wohnt, und wir sind Gott dankbar dafür. Noch ein Wort aus dem Philipperbrief, das dazu passt. Es heißt hier von Vers 9, vielleicht schon von Vers 8, er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja, bis zum Tode am Kreuz. Daher hat Gott ihn auch über die Maßen erhöht und ihm den Namen verliehen, der jedem anderen Namen überlegen ist, damit im Namen Jesus sich jedes Knie all derer beuge, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Er erniedrigte sich selbst, wurde gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Daher hat Gott ihn erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Ihr Lieben, mit dem Kreuz und mit dem Gekreuzigtsein beginnt unser Gehorsamsweg mit Gott. Da beginnt der Weg Gottes und unser eigener Weg hört dort auf. Da beginnt der Wille Gottes, wo unser Eigenwille aufhört. Da, wo wir mit unserem Wollen, mit unseren Programmen zu Ende kommen, da beginnt Gott mit seinem ewigen Programm. Und das müssen und das dürfen wir im Glauben erfassen, dass wir ein Teil des göttlichen Programmes geworden sind. Heute wollen und werden wir mit Gottes Hilfe das Abendmahl feiern. Unser Herr hat das Abendmahl zu einem Zeugnis an sein Leiden, an sein Sterben, an sein Blutvergießen der Gemeinde als ein Vermächtnis zurückgelassen. Und wir können nicht anders, als an 2. Mose 12 zu denken, als dort der Herr das Volk Israel aus der Knechtschaft herausführen wollte. Ihr wisst, was geschah. Dass die erste Plage, die 2., 3., 4., 5. bis zur 10. Und es geschah gar nichts. Durch alle Wunder und durch alle Zeichen wurde das Herz des Pharaos immer mehr verhärtet. Aber dann kam die göttliche Anordnung, das Passahlamm zu schlachten. Und ehe das Passahlamm geschlachtet werden konnte, mussten sich alle ankleiden, mussten sich anziehen, mussten Schuhe antun und bereit sein, auszuziehen. Ihr Lieben, wenn wir heute das Mahl des Herrn feiern, dann nicht unbereitet, indem jeder bleiben möchte, wo und wie er ist, sondern lasst uns den Mut haben und sagen, Herr, hier sind wir, nimm uns, wie wir sind. Wir sind bereit, auszuziehen. Mit dem Moment, wo das Passahlamm geschlachtet wurde, gab's kein Zurück mehr, keine Überlegung, kein anderes Zeichen, kein anderes Wunder. Es gab den Auszug. Ihr Lieben, als Christus seinen Dienst auf Erden tat, haben viele die Vergebung und viele die Heilung erlebt. Die Volksscharen sind ihm nachgeeilt, aber als am Kreuz auf Golgatha das Blut vergossen und als er ausrief, es ist vollbracht, ging es nicht nur um einige hier und einige dort, die dem Herrn folgten, sondern um die gesamte Menschheit an allen Orten, in allen Ländern. Am Kreuz auf Golgatha ist das Opfer für alle, die sich selbst auf den Altar Gottes opfern wollen, dargebracht worden. Aber bei uns muss die Bereitschaft sein, mit dem Herrn auszuziehen, damit das Blut der Versöhnung nicht vergeblich geflossen ist. Und darauf kommt es auch heute Abend an. Nicht nur, dass wir das Abendmahl feiern und sagen, Herr, ich gedenke an dein Leiden und Sterben. Ehe das Passahlamm geschlachtet wurde, mussten sich alle anziehen, sogar mit dem Stab in der Hand, und mussten das Passah in Hast und Eile nehmen, weil es ein vorübergehendes Herrn war. Und der Würgeengel hat alles umgebracht, was nicht unter der Deckung des Blutes war. Ihr Lieben, das bedeutet Golgatha heute für die neutestamentliche Gemeinde. Wir müssen bereit sein, mit dem Herrn auszuziehen und die Welt hinter uns zurückzulassen, mit allem Drum und Dran, und unserem Gott folgen. Wenn wir es so tun, dann wird Gott seinen Segen dazu geben. Dann können wir getrost am Roten Meer ankommen und der Herr wird es teilen. Dann können wir in der Wüste ankommen und der Herr wird Wasser aus dem Felsen geben und Manna vom Himmel regnen lassen. Golgatha hat eine viel größere Bedeutung, wie wir es hier heute erfassen oder sagen können. Möchte der Heilige Geist es uns verklären. Die Bereitschaft muss auch bei uns sein, Ägypten hinter uns zurückzulassen und nicht mehr Umschau zu halten. Später lesen wir von dem Volke Israel, dass sie zurückschauten. Ihr Lieben, das hat Gott ihnen nicht vergeben. Sie sind umgekommen in der Wüste, weil sie Gott nicht vertraut und ihm keinen Glauben geschenkt haben. Ihr Lieben, das Erlösungswerk ist ein kostbares, ein teures, ein heiliges Werk Gottes für die gefallene Menschheit. Ein Angebot an alle, die es annehmen wollen. Ihr Lieben, lasst es uns heute Abend sagen, Gott kennt keine Gemeinde von Mitgliedern, sondern eine bluterkaufte Schar, die vor dem Thron des Lammes stehen wird. Und zu dieser bluterkauften Schar möchten wir gehören, koste was es koste. Das ist doch der Sinn von Golgatha. Ihr Lieben, schauen wir nicht mehr zurück. Sonst werden wir zur Salzsäule und ungenießbar. Schauen wir auf Jesus, den Anfänger und den Vollender des Glaubens. Wenn wir heute an dem Brot und an dem Wein teilhaben und des Leibes und des Blutes Jesu gedenken, lasst uns im Herzen sagen, Herr, ich bin bereit, mit dir auszuziehen. Ich bin bereit, dir zu folgen. Ich bin bereit, deine Schmach zu tragen. Du bist zu uns gekommen und hast den Preis bezahlt. Ich bin bereit, dir zu folgen und nehme an dem Mahl teil, das deinen Tod, deine Versöhnung, dein Blutvergießen vor meine Augen stellt und erkenne an, dass es für mich geschah und danke dir dafür. Nehmen wir heute das Mahl des Herrn in dieser inneren Einstellung und Überzeugung, wie ein Liederdichter singt, nie mehr zurück, nie mehr zurück. Für uns gibt es kein Zurück mehr. Wohin sollten wir gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Gott hat uns ein volles Heil in Jesus Christus, unserem Herrn, aus Gnaden geschenkt. Willst du es heute annehmen, dann mache dich auf, deinem Gott zu begegnen und sei in deinem Herzen bereit, ihm wirklich zu folgen und Ägypten nicht mitzunehmen, sondern zurückzulassen. Möge der Herr sein teures und heiliges Wort an uns allen aus Gnaden segnen. Nur den einen Hinweis, er sei noch gestattet, was die Fußwaschung betrifft. Wir haben an dieser Stelle erkannt, dass jedes Wort Gottes Ja und Amen ist. Wir haben so viel begriffen, dass es keinen Menschen auf Erden gibt, der das Recht hat, das Wort Gottes außer Kraft zu setzen. Ihr habt die Entscheidung, aber trefft sie dem Worte Gottes gemäß. Ich lese nur aus dem Johannesevangelium, dem 13. Kapitel, damit ihr wisst, dass es wirklich keine Sache ist, die wir tun möchten. Ich selbst hätte es nie in meinem Leben getan. Das verspreche ich euch. Aber hier steht tatsächlich im Johannesevangelium, im 13. Kapitel, von Vers 4 wie folgt geschrieben. Er erhob sich beim Mahl von seinem Platz, legte die Oberkleidung ab, nahm einen leinenen Schurz und band ihn sich um. Danach goss er Wasser in das Waschbecken und begann seinen Jüngern die Füße zu waschen. Und sie mit dem leinenen Schurz, den er sich umgebunden hatte, abzutrocknen. So kam er denn auch zu Simon Petrus. Dieser sagte zu ihm, Herr, du willst mir die Füße waschen? Jesus antwortete ihm mit den Worten, was ich damit tue, verstehst du jetzt nicht? Du wirst es aber hernach verstehen. Petrus entgegnete ihm, nun und nimmer sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm, Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und den Kopf. Jesus antwortete ihm, wer gebadet ist, dem braucht nichts weiter gewaschen zu werden als die Füße, sondern er ist am ganzen Körper rein. Und ihr seid rein, jedoch nicht alle. Er kannte nämlich seinen Verräter wohl, deshalb sagte er, ihr seid nicht alle rein. Nachdem er ihnen nun die Füße gewaschen und seine Oberkleidung wieder angelegt und seinen Platz am Tisch wieder eingenommen hatte, sagte er zu ihnen, versteht ihr, was ich an euch getan habe? Ihr redet mich mit Meister und Herr an und habt recht mit dieser Benennung, denn ich bin es wirklich. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, so seid auch ihr verpflichtet, einander die Füße zu waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit ihr es ebenso machet, wie ich an euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Knecht steht nicht höher als sein Herr und ein Sendbote oder Apostel nicht höher, als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr danach handelt. Was kann ich dafür? Habe ich zu verantworten, was unser Herr gesagt hat? Oder habe ich zu tun, was er befohlen hat? Ihr Lieben, wir sind einfach am Ende der Tage angekommen und wir möchten, soweit es an uns liegt, nicht ein einziges Wort deuten. Die Zeit der Deutungen ist für die Gemeinde vorbei. Ich habe während vielen Jahren Deutungen über dieses Wort gehört. Man hat sich lustig darüber gemacht und gesagt, heute putzt man jemandem die Schuhe und dann ist die Sache in Ordnung. Oder wäscht ihm den Kopf, wie hier geschrieben steht. So geht es nicht. Gottes Wort ist heilig und muss so befolgt werden, wie es uns aufgetragen worden ist. Und ich bitte euch alle, sollte jemand hier sein, der es noch nicht innerlich so direkt als Offenbarung hat, ihr müsst euch nicht gezwungen sehen, dann seid ihr eben beim nächsten Mal dabei. Tut nichts, es sei denn, ihr tut es aus Überzeugung, um den Willen Gottes zu tun. Ich weiß es von mir selber aus und auch von anderen, man braucht manchmal ein wenig Zeit zu überlegen. Nicht jeder kann auf Anhieb alles so ganz verstehen und dann vielleicht auch so ganz mitmachen. Deshalb, obwohl wir es nicht freistellen sollten, aber ich sage trotzdem, wenn es jemand innerlich noch nicht so sieht und nicht aus freiem Herzen daran teilnehmen kann, macht euch keine Sorgen. Dann seid ihr eben beim nächsten Mal dabei. Niemand soll es sich unter Druck gefühlt oder gestellt fühlen, sondern wirklich frei entscheiden. Und ich bin sicher, dass Gott uns alles segnen, dass er uns helfen und dass er mit uns sein wird. Heute können wir hier an dieser Stätte ein Abendmahl mit unserem Herrn erleben. Wir können die Kraft Gottes, den Sieg von Golgatha und alles, was dazugehört, heute an dieser Stätte erleben. Lasst uns innerlich bereit sein, dem Herrn zu folgen. Sagen, Herr, du warst bereit, dein Leben für mich in den Tod zu geben. Ich bin bereit, dir mein Leben zu weihen. Nimm es hin und gebrauche du mich, wie du mich gebrauchen möchtest. Mach mich zum Segen für andere. Und Gott wird es aus Gnaden tun. In Jesu Namen. Amen.
Ich komm, so wie Himmlischer Vater, wir danken dir noch einmal gemeinsam für diesen Abend, für diese Stunde, für alles, Herr, was wir hier in deinem Namen tun durften, Herr. Herr, es wird uns ein Segen bleiben. Und du hast Großes an uns getan. Dafür sind wir so dankbar, Herr. Und wir wissen, alle Wege leitest du wunderbar, Herr. Wenn wir es auch manchmal nicht verstehen, Herr. Aber am Ende werden wir sehen, Herr, dass alles gut war, Herr. Preis sei deinen Namen. Nun, treuer Herr, wollest du mit uns sein, auch wenn wir uns zur Ruhe begeben. Wollest deine schützenden Hände über uns halten und mit uns sein, Herr. Und uns morgen wieder im Segen zusammenbringen. Herr, das ist unser Gebet in den teuren Namen Jesus. Halleluja. Dir dem Lamme. Amen. 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 Amen.